Sie hieß Camel. Jedenfalls wurde sie von manchen aus unserer Klasse so genannt, denn sie rauchte die gleichnamigen Zigaretten Camel. Dieses Mädchen hatte einen wiegenden Gang und mit ein wenig bösen Willen konnte man sogar in ihre Gesichtszüge etwas Kamelhaftes hineinlesen. Manchmal denke ich an meine Schulzeit zurück und frage mich, warum habe ich gegen diese Gemeinheit nichts getan? Die beiden schlimmsten Mobber waren meine besten Freunde in der Klasse und ich hatte einen guten Stand in der Klasse, mir wäre nichts passiert. Warum bin ich nicht einfach hingegangen und habe gesagt, jetzt ist mal Schluss, das ist doch verletzend, guckt euch mal an. Warum bin ich nicht zu diesem Mädchen gegangen und habe gesagt, Mensch, ich schäme mich für die, das ist total daneben, nimm es nicht persönlich, jetzt letztes Jahr hat es jemand anders abgekriegt. Und zu mir haben die auch schon heftige Sachen gesagt. Was hält uns denn manchmal zurück, das Richtige zu tun? Es ist so eine Mischung aus Angst und Bequemlichkeit, die uns manchmal vor dem Guten zurückschrecken lässt. Ich hätte natürlich einen Preis zahlen müssen, hätte mein Fett abbekommen, wenn ich was gesagt hätte. Camel verstehe. Und noch schlimmer, ich jetzt der einzige Junge bin, der nett zu diesem Mädchen ist, vielleicht hätte die sich an mich geklammert und was dann? Ich habe hier ein Beispiel gewählt, das für mich unverfänglich ist, das liegt schließlich schon lange, lange zurück. Aber mir fallen sofort noch andere, aktuellere Beispiele ein, in denen es nach dem gleichen Muster abgelaufen ist. Eigentlich wusste ich ganz genau, was dran ist und doch hat mich eine unbestimmte Angst zurückgehalten. Und ich entdecke diese Zurückhaltung auch bei anderen. Man kann sich schnell an sie gewöhnen. Ich glaube, dass viele von uns in ihrem Gewissen eine Verzerrung haben. Was Tatsünden angeht, sind wir oft streng mit uns und anderen. Aber was Unterlassungssünden angeht, sind wir eher großzügig. Wenn ich zum Beispiel im Streit mal hitzig werde, dann ist das böse. Und vielleicht ist das Streiten selbst schon böse, aber wenn ich einer unangenehmen Auseinandersetzung aus dem Weg gehe, dann fühlt sich das gar nicht böse an. Das Tun ist immer schon verdächtig und das Nicht-Tun wirkt unschuldig. Und ich lade Sie heute Morgen dazu ein, die Eichung von Ihrem Gewissen zu überprüfen und wenn nötig zu korrigieren. Dazu ein prominentes Beispiel. Martin Luther ist bekannt geworden für sein starkes Sündenbewusstsein. Zum Glück hat er einen guten Seelsorger gehabt, Johann von Staupitz, der Chef von seinem Augustinerorden. Und vielleicht haben Sie die Verfilmung von 2003 gesehen, die Luther-Verfilmung. Und da wird Johann von Staupitz von Bruno Ganz verkörpert, in so einer ganz warmen Intensität. Und Luther blickt auf seine Seelsorge so zurück. Als ich ein Mönch war, schrieb ich Dr. Staupitz oft. Und einmal schrieb ich ihn, O, meine Sünde, Sünde, Sünde. Darauf gab er mir diese Antwort, du willst ohne Sünde sein und hast doch keine richtige Sünde. Christus ist die Vergebung richtiger Sünden. Die Eltern ermorden, öffentlich lästern, Gott verachten, die Ehe brechen, das sind richtige Sünden. Und wenn dir Christus helfen soll, dann musst du eine Liste haben, in der richtige Sünden stehen. Du musst nicht mit solchem Humpelwerk und Puppensünden kommen. Du musst nicht aus jedem lauten Geräusch, das du machst, eine Sünde machen. Und Luthers Seelsorger sagt damit, Jesus ist für richtige Sünden gestorben. Und nicht für Kleinigkeiten, die wir als Sünden aufbauschen. Jesus ist für unsere Schuld ans Kreuz gegangen und nicht für unsere Schuldgefühle. Denn wenn wir das, was wir tun, so unter das Mikroskop legen, dann entgeht uns leicht die Wahrnehmung für das, was wir nicht tun. Zum Beispiel stelle ich mich jemandem in den Weg, wenn er sich nicht richtig verhält oder kneife ich. Bin ich für jemanden in meinem Umfeld da, der wirklich Hilfe und Trost braucht, auch wenn es vielleicht kein einfacher Mensch ist? Hänge ich mich auch mal voll rein Und gehe ich für eine gute Sache an meine Grenzen oder bleibe ich in meiner Komfortzone? Kann ich Mauern abbauen und Gräben überbrücken, auch wenn es mal mit einem Risiko verbunden ist? Lasse ich mich durch Misserfolge entmutigen oder bleibe ich einfach dran, wenn Gott mir eine Begabung geschenkt hat? Natürlich kann man sich nicht für alle und alles verantwortlich fühlen, aber es gibt eben diese Momente, wo wir eigentlich ziemlich genau wissen, was dran ist, und doch hält uns so eine unbestimmte Angst zurück. Aber was kann man da tun? Muss man seine Kindheit aufarbeiten, um seine Angst und Bequemlichkeit zu überwinden? Ich glaube nicht. Muss man ein spezielles Training durchlaufen? Das glaube ich auch nicht. Ich denke, wir brauchen manchmal einfach einen heiligen Tritt in den Hintern, um so ein Stück vorwärts zu kommen und in der Aktivität zu kommen. Und das Wort Gottes gibt uns da einige Anstöße, zum Beispiel in folgendem Gleichnis, das Jesus erzählt.
Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen 1, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der 5 Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, diese 5 hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der 2 Talente erhalten hatte. Herr, sprach auch er, 2 Talente hast du mir gegeben, hier sind die 2, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der 1 Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort: Du böser und fauler Mensch, du hast alles gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Du hättest mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben, und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben.
Ja, dieses Gleichnis steht im 25. Kapitel vom Matthäusevangelium, Verse 14 bis 30. Jemand selber nochmal aufschlagen und nachblättern möchte. Es geht also um einen wohlhabenden Mann, der eine Reise macht, und er vertraut vorher seinen Dienern sein Geld an. Hier, so 50.000 Euro, ich bin dann mal weg. Das kann einem einen Schreck machen. Gestern noch waren sie Befehlsempfänger, heute sind sie Kleinunternehmer. Und es wäre spannend gewesen zu erfahren, was machen die mit ihrem Geld und es gab sicher keine Möglichkeit, die ganz ohne Risiko war. Und schließlich kommt der vermögende Mann zurück nach seiner Reise und zwei seiner Diener haben gut gewirtschaftet und die erfahren eine große Wertschätzung und eine Belohnung. Aber dann richtet sich die Aufmerksamkeit ganz auf den Diener, der nichts gemacht hat. Er hat das Geld nicht verschwendet, sich kein luxuriöses Badezimmer bauen lassen oder sowas, sondern er hat einfach nichts gemacht. Ist das ein Problem? Ja, für den vermögenden Mann ist das ein Problem. Und dieses Problem ist in der Beziehung gegründet, denn dieser Diener sagte, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Aber der vermögende Mann lässt es nicht gelten und wirft seinen Diener hinaus. Soweit dieses Gleichnis, es ist ein Bild für unsere Situation vor Gott. Gott hat diese Welt geschaffen und er ist in gewisser Weise auf Abstand gegangen. Gott überwacht nicht, was wir genau mit unserem Leben machen. Er kontrolliert nicht, ob wir die Spielregeln einhalten oder nicht. Und auf diese beunruhigende Freiheit muss Jesus seine Jünger auch vorbereiten. Noch ist er bei ihnen und er kann ihnen sagen, was zu tun ist, ihnen Aufträge geben, kann ihnen auch Grenzen setzen, aber bald wird er eben nicht mehr unter ihnen sein. Klar, die Jünger haben noch seine Worte und sein Vorbild. Später bekommen sie den Heiligen Geist noch als Unterstützung und trotzdem wird ihr Leben dann anders sein als zu dieser Zeit, wo Jesus Tag für Tag ihnen Weisung geben konnte. Gottes Abwesenheit ist die Chance zu unserer Mündigkeit. Das hat Klaus Berger in einer Auslegung zu diesem Gleichnis geschrieben. Klaus Berger hat hier in Heidelberg Neues Testament gelehrt, bis er 2006 in Ruhestand gegangen ist. Gottes Abwesenheit ist die Chance zu unserer Mündigkeit. Und Mündigkeit bedeutet, in eigener Verantwortung aktiv zu werden. Wir haben unser Startkapital an Wissen, an Fähigkeiten und Begabungen, an Glauben, an Beziehungen und an Lebensmöglichkeiten. Und nun dürfen und sollen wir was draus machen. Und es wird immer Situationen geben, in denen ich eigenverantwortlich handeln muss. Und egal, was ich mache, es ist angreifbar. Wenn ich jemanden deutlich auf sein Fehlverhalten anspreche, kann das goldrichtig sein in der Situation. Es kann aber auch gerade falsch sein. Sogar helfen kann manchmal falsch sein. Aber irgendwann muss ich zu dem Punkt kommen und sagen, ich mache es jetzt einfach so, nach bestem Wissen und Gewissen und ich vertraue darauf, dass Gott sich hinter mich stellt und es segnet. Und wenn ich tatsächlich mal total daneben liege, dann vertraue ich darauf, dass Gott meine Fehler ausbügelt und mich danach nicht in die Pfanne haut. Und wenn Menschen nicht in diese selbstbestimmte und gelassene Mündigkeit finden, dann kommen sie in einen Zustand von Lähmung. Und genau da drin ist dieser dritte Diener. Er sagt, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst vor dir und vergrub dein Geld in der Erde. Und der Diener steht für ein angstbestimmtes Gottesbild. Seine Angst weiß angeblich, dass sein Herr hart ist und überfordert. Seine Angst scheint zu wissen, der Herr gibt nichts, unterstützt nicht, aber am Ende fordert er umso mehr. Und wenn wir hier jetzt entspannt im Gottesdienst sind und über dieses Gleichnis nachdenken, dann merken wir natürlich, irgendwas stimmt nicht an der Position von diesem Diener. Schon seine ersten Worte entlarven ihn. Er sagt, ich weiß. Woher weiß er das eigentlich? Der hat es noch nie erlebt, dass der Herr so eine Reise macht und hat es noch nie erlebt, was passiert, wenn er zurückkommt. Er weiß es nicht. Er hat einfach nur seine Befürchtungen auf seinen Herrn übertragen und seine Angst hat es zu einem starren Bild verfestigt. wir hier so sitzen, durchschauen wir das schnell, aber wir sind ja nicht immer so entspannt und im Alltag geraten wir unter Druck und dann ist unser Gottesbild vielleicht nicht ganz so frei von Angst und unsere Reaktionen sind vielleicht häufiger von Angst bestimmt, als wir so denken. Und wir denken dann vielleicht, Herr, ich weiß, dass du hart bist und mehr forderst, als ich schaffen kann und deswegen gehe ich manchen Dingen einfach aus dem Weg. Oder ich sage mir, Herr, ich weiß, wie schnell du unzufrieden bist, deswegen mache ich Glauben nach Vorschrift, ich verhalte mich besonders unauffällig. Oder ich sage mir, Herr, ich weiß, dass du mich nicht schützen kannst, wie oft bin ich schon auf die Nase gefallen und du warst nicht da, das brauche ich nicht nochmal. Oder, Herr, ich weiß, dass dir dienen wie Lotto spielen ist. Weißt du, du hast ein paar Lieblinge hier, die machen wunderbare Erfahrungen mit dir, aber wenn ich irgendwo anpacke, wo bleibt dann deine übernatürliche Kraft? Lass ich doch die anderen vor. Oder ich sage mir, Herr, ich weiß, dass du ungerecht bist. Die Menschen, die in deiner Gemeinde Einfluss haben, die sind manchmal solche Idioten und du lässt sie einfach laufen und ich muss mit denen klarkommen. Soll ich wirklich nochmal durch dieses Haifischbecken schwimmen? Natürlich würde niemand sowas als Theologie vertreten, aber in unseren Gefühlen, unserem Verhalten sind solche Gottesbilder manchmal sehr präsent. Und wir werden sehen, dieses Ich weiß ist voreilig. Gott ist eigentlich viel großzügiger, viel fairer, viel liebevoller und viel unterstützender, als wir in manchen Momenten vermuten. Aber um uns das zu erschließen, müssen wir uns erstmal der ganzen Spannung dieses Gleichnisses stellen. Wenn wir mal nicht drum herum reden, dann steht doch in diesem Gleichnis eigentlich, schöpfe dein Potenzial aus, sonst kommst du in die Hölle. Oder? Steht doch da drin. Wenn du nicht aktiv wirst, dann landest du da, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Was macht dieses Gleichnis mit uns? Denk, wenn das in uns auf Unglauben trifft, dann kann es wirklich Angst machen. Und dann sehen wir in Gott auch einen harten Mann, der uns mit überhöhten Maßstäben konfrontiert, an denen wir scheitern müssen, und der uns mit unklaren Maßstäben verwirrt, wo wir nicht wissen, was zu tun ist, und am Ende fallen wir durch und es geht böse aus. Dieses Gleichnis kann aber auch auf unseren Glauben treffen und dann hören wir es ganz anders. Nämlich zum Beispiel so, danke Herr für diesen heiligen Tritt in den Hintern, danke, dass du mich aufrüttelst. Ich sehe, es gibt so eine Bequemlichkeit und Angst, die kann mich von dir trennen und deswegen setze ich mich in Bewegung, aber ich muss trotzdem keine Angst vor dir haben. Und eine nähere Beschäftigung mit diesem Gleichnis kann diese Unglaubensseite in uns schwächen und die Glaubensseite stärken. Denn es gibt mindestens drei Beweise dafür, dass es bei dem Gott dieses Gleichnisses nicht um einen harten Mann handelt. Erstens, dieses Gleichnis trifft uns ja nicht am Ende unseres Lebens. Und es gibt Menschen, die Jesus buchstäblich am Ende ihres Lebens und im letzten Moment begegnen. Zum Beispiel der Mann, der mit Jesus gekreuzigt wird. Er wendet sich im letzten Moment an Jesus und sagt, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jetzt könnte Jesus ja antworten, oh, da bin ich mal lieber zurückhaltend. Pass auf, ich will es so sagen, es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und als Jesus geendet hatte, senkte dieser Mann am Kreuz seinen Kopf und sah, es ist zu spät, bin verloren, ich habe mein Potenzial vergeudet. Aber so ist die Botschaft ja nicht für jemanden, der am Ende seines Lebens ist. Jesus antwortet ganz anders, nämlich heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Am Ende des Lebens reicht eine kleine Hinwendung zu Jesus aus. Ein Hauch von Glauben genügt. Aber wir haben, so Gott will, ja noch eine Menge Leben vor uns. Und dann kann auch eine aufrüttelnde Botschaft eine gute Botschaft sein. Lass dich nicht von deiner Angst bestimmen. Mach was aus deinen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Es lohnt sich. Es gibt noch einen zweiten Beweis, warum dieses Gleichnis keinen harten Mann vermittelt. Es ist ja nur ein Puzzlestück der Botschaft Jesu. Und Jesu hat noch eine ganze Menge gelehrt, was wir auch heranziehen können, um dieses Gleichnis in den richtigen Rahmen zu stellen. Und ein Gleichnis ist besonders hilfreich. Das steht direkt nach unserem Gleichnis, auch im 25. Kapitel des Matthäusevangeliums. Und das ist ganz ähnlich. Da kommt ein König, nimmt auf seinem Thron Platz und er lässt alle seine Untertanen herbeirufen und wieder gibt es eine Scheidung. Die einen werden in sein wunderbares Königreich eingeladen, die anderen müssen draußen bleiben. Das ist wieder so ein bedrohliches Szenario. Und wenn man dann aber weiterliest, was zeichnet eigentlich die aus, die in dieses Königreich kommen? Was haben die denn besonders gemacht? Und dann findet man solche Dinge wie, die haben einem Durstigen zu trinken gegeben, die haben einem Fremden Gastfreundschaft geschenkt, jemandem, der keine Kleider hatte, haben sie Kleider gegeben, sie haben jemanden im Gefängnis besucht und das ist doch keine Überforderung. Jesus nennt hier ganz einfache Dinge, die weder einen besonderen Mut noch eine besondere Mühe kosten. Gott überfordert uns nicht, zeigt auch dieses Gleichnis. Wenn wir eine Leidenschaft für Gott und für seine Welt entwickeln, dürfen wir natürlich gerne auch mehr tun, aber Gott erdrückt uns nicht mit seinen Erwartungen. Und dieser Aspekt findet sich sogar auch schon in unserem Gleichnis. Und das wäre ein dritter Beweis. Der Herr sagt nämlich noch was Interessantes zu seinem ängstlichen Diener und sagt, Mensch, du hättest das Geld doch einfach auf die Bank bringen können, dann hätte ich es wenigstens mit Zinsen zurückgekriegt. Übertragen bedeutet das, wir müssen gar nicht mal selbst was auf die Beine stellen. Wir können uns einfach irgendwo dranhängen, wo jemand was Gutes tut, sei es beim Kirchenkaffee kochen, in der Technik oder in der Kinderarbeit, da vielleicht auch am Arbeitsplatz, in der Schule ihrer Kinder, im Altenheim um die Ecke. Und selbst wenn wir da in zweiter oder dritter Reihe stehen, ist das völlig in Ordnung. Unser Einsatz wird dann Ertrag bringen und Gott ist völlig zufrieden damit. Das heißt, je tiefer wir in dieses Gleichnis eintauchen, desto genauer sehen wir auch, Gott ist kein harter Mann, der uns überfordert oder der uns auspresst. Was er sich von uns wünscht, können wir eigentlich gut erfüllen. Aber je länger wir mit Gott unterwegs sind, desto mehr werden wir von der Angst zur Liebe finden. Die Angst fragt, was ist erlaubt, was ist verboten, was muss ich tun, um am Ende keine Schwierigkeiten zu kriegen. Aber die Liebe fragt ganz anders. Die fragt, Herr, du hast so einen tollen Plan für diese Welt, wo kann ich denn da meinen kleinen Beitrag leisten? Was freut dich, Herr? Und die Liebe ahnt, wo ich mich einsetze, da wird mich Gott in einer ganz überwältigenden Weise wertschätzen und belohnen, wie es in unserem Gleichnis heißt, komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Ich schließe mit ein paar Hinweise, wie wir die Angst in uns schwächen können und wie wir unseren Glauben, unseren Vertrauen aufbauen können. Der erste Tipp: Betrachte die richtigen Bilder. Wir kennen das alles, dass Sorgen unsere Wahrnehmung lenken. Wir gucken dann auf das, was schiefgehen könnte oder wo wir es falsch machen könnten oder wo wir schuldig werden könnten. Und je länger wir in diese Richtung gucken, desto stärker wird unsere Sorge und Unruhe. Und so ist es auch mit diesen beunruhigenden Bildern. Da kann man mal kurz hingucken, um sich aufrütteln zu lassen. Und dann ist es aber auch gut, wenn wir den Blick auf andere Bilder richten. Und da gibt es genug in der Bibel Bilder, die unser Vertrauen stärken. Zum Beispiel der Herr, der sich über seine Knechte freut. Der Vater, der den verlorenen Sohn in die Arme schließt. Oder Gott, der gute Hirte, der für alles sorgt und auch in der Not da ist. Und wenn da die Aufmerksamkeit hingeht, dann wächst auch unser Vertrauen. Zweiter Tipp, baue falsche Empfindlichkeiten ab. Es gibt natürlich eine Zartheit und Sensibilität in uns, die wir schützen sollten. Aber es gibt auch eine falsche Empfindlichkeit, die selbst Korrektur nicht will. Und wir sind alle Menschen, wir gehen mal in eine falsche Richtung und brauchen eine auf den Deckel, um uns neu zu orientieren. Wir stecken alle mal den Kopf in den Sand und brauchen so einen sanften Tritt in den Hintern, um wieder nach vorne gucken zu können. Und davor brauchen wir keine Angst zu haben. So eine Korrektur macht uns nicht kaputt, sondern sie bringt uns voran. Und wenn dich jemand, der es wirklich gut mit dir meint, mal hat anpackt, dann fang nicht an zu jammern, sondern nimm diesen Impuls auf. Dritter Tipp, nimm deine Mündigkeit an. Die Bibel ist einfach keine lückenlose Handlungsanweisung für unseren Alltag und ich glaube, das will sie auch nicht sein. Und selbst wenn du dich in deinem Alltag ganz nah bei Gott hältst, er wird dir selber so eine Schritt-für-Schritt-Einweisung zuflüstern, was du alles tun und lassen sollst. Und ich denke, auch das will Gott gar nicht, denn wir sollen in Freiheit und Liebe aktiv werden, sollen was machen aus unseren Gaben und aus den Chancen, die sich bieten in unserem Leben. Und wenn wir Gott nicht für einen harten Mann halten, dann macht das auch Spaß. Martin Luther hat in seiner Seelsorge viel gelernt. Er ist freier geworden und schließlich unglaublich mutig. Und er hat diese Freiheit auch anderen weitergegeben, zum Beispiel seinem ängstlichen Freund Melanchthon, seinem Mitreformator, der manchmal zögerlich war und Mühe hatte, Entscheidungen zu treffen. Und dem hat Luther geschrieben, Pecca fortita, sündige tapfer, und hat ihm damit auch Mut zur Mündigkeit gemacht. Wenn heute mein Sohn zu mir kommen würde und würde mich fragen, du, wir haben auch so einen Kämmel in der Klasse, was soll ich denn machen? Ich glaube, ich würde zurückfragen, was denkst du denn, was hier gut und richtig ist? Und nehmen wir mal an, du wärst ganz frei und selbstbewusst, was würdest du denn tun? Und wenn du genau wüsstest, dass Gott da ist und mit seiner Kraft dabei ist, was würdest du machen?